Leute,
Leute,
sorry
sorry für die
für die Verzögerung.
Verzögerung.
Willkommen bei
Willkommen
Future
bei
Proof
Future
durchs
Proof durchs
Jahr
Jahr
mit
mit
Simon
Simon
Knopp
Knopp
von
von
Indicios.
Indicios.
Sprichst schon
Schon
richtig
richtig
raus,
raus,
oder?
oder?
By the way. Ja, passt. Mit
Mit
einem
einem
neuen
neuen
Thema, wie
Thema,
wir
wie wir
heute
heute
ein
ein
Startup
Startup
gründen.
gründen wollen.
Danke für
Danke.
deine Zeit,
Genau.
Simon, und ja, lass dich mal anfangen.
Genau, Kevin. Ich glaube, ganz ein spannendes Thema. Und wir haben ja beide Startup gegründet, beide zum ersten Mal mehr oder weniger erfolgreich, sind beide weiterhin Gründen bzw. in Startup-Szene tätig. Und ich glaube, es hat sich einfach viel, viel auch geändert in den letzten Jahren und wir haben beide Erfahrungen gemacht. Und darum ist sicher spannend, wie wir das ganze Thema heute angehen würden, wenn wir nochmal ein Startup gründen würden.
Definitiv,
Definitiv,
gerade wenn man ein
gerade wenn man ein
Startup
Startup
gründet.
gründet.
Es kommt
Es
natürlich
kommt
auch
natürlich
immer
auch
aufs
immer aufs
Startup drauf
Startup
an
drauf
oder auf
an
die
oder auf die
Branche
Branche
natürlich,
natürlich,
aber
aber
es
es
gibt
gibt
so
so
enorm viele
enorm viele
Stolpersteine
Stolpersteine
und
und
gewisse
gewisse
vermeintliche
vermeintliche
Stolpersteine, so
Stolpersteine,
ging
so
es
ging
mir
es mir
zumindest
zumindest
immer,
immer,
um die
um
man
die
sich
man sich
versucht hat,
versucht hat,
schon
schon
in der
in der
frühen
frühen
Phase zu
Phase zu
kümmern,
kümmern,
hätte man
hätte
auch
man
weiter
auch weiter
später
später
machen
machen
können, zum
können,
Beispiel. Und gewisse
gewisse
Dinge,
Dinge,
die vielleicht
die
mehr
vielleicht mehr
Priorität
Priorität
gehabt
gehabt
hätten,
hätten,
hat man halt
hat
zur
man halt
falschen
zur falschen
Zeit
Zeit
gemacht.
gemacht
Und
und
ich glaube,
ich
das
glaube,
ist das
das ist das
Hauptproblem. Nicht,
Hauptproblem,
dass
nicht, dass
man
man
vielleicht nicht
vielleicht
weiß,
nicht
was
weiß,
man
was man
macht,
macht,
sondern
sondern
wann man
wann man
etwas
etwas
macht.
macht.
Ja.
Genau, da stimme ich komme zu die Reihenfolge von den Tätigkeiten und den Aktivitäten, die man setzt, ist auch ein Haupt Augenmerk, auf das ich jetzt mehr achten würde, beziehungsweise wo ich einfach weiß, manches macht nicht den Sinn und das von Anfang an zu machen und manches macht einfach mehr einen Sinn, später zu machen. Um da vielleicht einfach gleich wirklich ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch was vorstellen können. Also wenn ich jetzt das Startup neu gründen würde, wäre das Erste, was ich machen würde, mir ein bisschen anzuschauen, die Umgebung, was sie alles so tut, ein bisschen rauszoomen aus diesem lokalen Denken und schauen, okay, welche Trends sind global gesehen präsent. Ob das jetzt technologische Trends sind, ob das jetzt soziale Trends sind. Und auch wirklich mir konkret anschauen würde, was sind wirklich globale Probleme, die gelöst werden sollen, beziehungsweise gelöst werden müssen. Und ja, da gibt es, ich meine, wenn man sich da, kann man sich auch ein bisschen orientieren an den Sustainable Development Goals. Aber warum ist das so wichtig? Weil ich stark davon überzeugt bin, dass die Probleme, wenn man wirklich Probleme, die einen Großteil von Menschen betrifft, wenn man diese Probleme angeht, das sind auch die größten Möglichkeiten für Startups und Unternehmen. Und man sollte schauen, dass man wirklich für große Probleme, man muss nicht das ganze Problem lösen können, aber einen Teil dazu beitragen kann. Und das wäre das Erste, was ich machen würde. Zum Ideen finden und zum Startup gründen generell. Wie schaut es bei dir da aus, Kevin?
Das heißt,
Das
du
heißt,
würdest
du würdest
jetzt
jetzt
mit der
mit der
Umfeldanalyse eigentlich
Umfeldanalyse
anfangen oder
anfangen oder
was für Konkurrenten gibt es,
Konkurrenten
also auch
gibt, also auch
Konkurrenzanalyse,
Konkurrenzanalyse,
generell mal
generell mal
schauen,
schauen, wo sind denn
wo sind denn eigentlich
die
Chancen oder
Chancen
wo ist
oder
die
wo ist die
Konkurrenz vielleicht
Konkurrenz
nicht
vielleicht
ganz
nicht
so
ganz so
gut?
gut?
Und
Und
bist du noch
bist
da,
du noch da,
Simon?
Simon?
Ja,
Ich
okay.
bin noch da, ja.
Das Video hat
Das
jetzt
Video hat jetzt
kurz
kurz
gehängt.
gehängt.
Also
Also
generell, du
generell,
würdest
du
dir
würdest
einfach
dich
die
einfach
Umgebung
die Umgebung
anschauen, du
anschauen,
würdest
du würdest
schauen, hey,
schauen,
wo
hey,
gibt es
wo gibt
eventuell
es eventuell
Chancen?
Chancen?
Also einfach
Also einfach
sehr,
sehr,
mal
mal
grundsätzlich
grundsätzlich
schauen,
schauen,
wo ist die
wo ist die
Konkurrenz
Konkurrenz
nicht
nicht
so
so
gut
gut
und
und
wohin
wohin
könnten
könnten
einen die
einen die
zukünftigen
zukünftigen
Trends halt
Trends
einfach
halt einfach
führen würden,
führen
oder?
würden, oder?
Wo ergeben
Wo
sich
ergeben
da
sich
in
da
diesem
in diesem
Zusammenhang noch
Zusammenhang noch
weitere
weitere
Chancen?
Chancen?
Das ist so
Ich würde
das, was
jetzt die Konkurrenz momentan komplett außen vor lassen. Ich würde mal ansehen, wirklich, was bewegt die Menschen momentan? Was bewegt uns alle momentan? Was sind wirklich globale Probleme, die bewältigt werden müssen. Und welche neuen Möglichkeiten gibt es, diese Probleme zu lösen? Nicht mit dem, was ich jetzt vielleicht schon weiß von der Vergangenheit, sondern wirklich auch schon, okay, welche Möglichkeiten gibt es mit neuen Mitteln, mit neuen Tools, die Probleme zu lösen. Ich habe gerade heute auf LinkedIn ein super Zitat gelesen, weiß leider nicht mehr, von wem das war, aber und wortwörtlich kann ich es auch nicht mehr wiedergeben, aber im Sinne, das Lösen von Problemen im 21. Jahrhundert kann nicht funktionieren mit Tools und Methoden vom 20. Jahrhundert. Und ich glaube, das ist was ich auch hinaus möchte. Also einerseits aufmachen, was passiert rundherum, und das Zweite ist dann wirklich, okay, wie kann ich, welche modernen Möglichkeiten gibt es einfach, dass ich diese Probleme eventuell lösen könnte.
Das heißt, dein nächstes Startup, wenn du eines gründest, ist Purpose-Driven im Endeffekt, also wirklich Impact und Social.
Meine persönliche Meinung, es gibt keinen anderen Weg mehr vorbei. Wenn ich jetzt ein Startup gründe, das nicht purpose-getrieben ist, ja, dann ist es nicht zukunftsmäßig nachhaltig, weil ich frage mich 2030, wenn ich kein purpose-getriebenes Unternehmen bin, dann werde ich es schwierig haben, meine Kunden, meine Partner bei mir zu halten. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, kann ich es nicht gründen mit dem Gedanken, wie ich es in der Vergangenheit gegründet habe, sondern ich muss mit dem Blick in die Zukunft gründen. Also ich würde, für mich geht da kein Weg mehr vorbei.
Ja. Ich stimme da absolut zu. Es wird immer schwieriger, vor allem wenn man im B2C-Business ist, glaube ich, gerade die Konsumenten zu überzeugen, wenn man nicht purpose-driven ist, und auch die Unternehmen switchen ihr Mindset mittlerweile. Also man merkt es richtig, dass da immer mehr und auch größere Unternehmen wirklich drauf schauen. Die denken mittlerweile wirklich teilweise so. Das ist, glaube ich, eine sehr coole Entwicklung. Also wie würde ich ein Startup jetzt anfangen? Was wäre mein erster Schritt? Mein erster Schritt wäre, ich würde mir meine Vision ganz genau überlegen. Und wirklich eine extrem oberflächliche Vision. Was soll das Unternehmen bewirken? Also das knüpft eher ein bisschen daran an, oder? Aber wirklich, was möchte ich mit diesem Unternehmen verändern? Wahrscheinlich habe ich da natürlich schon eine Produktidee, oder? Entsprechend ist das schon irgendwie daran gekoppelt. Aber daraus würde ich grundsätzlich dann alle meine Dienstleistungen, Produkte und alles dann auch richten. Ich würde alles auf diese Vision hintrimmen. Und diese Vision ist unveränderlich. Wenn sich diese ändern muss, dann ist es ein neues Unternehmen. Wirklich eine extrem starre Vision. Das habe ich einfach durch mein letztes Startup gelernt, dass man wirklich eine gemeinsame Vision als Team haben muss, oder sollte, gerade das Startup, und die darf sich dann wirklich nicht mehr verändern, und an dieser sollte man auch möglichst wenig zweifeln. Die Umsetzung ist was anderes, und das Produkt auch, die Dienstleistung. Aber die Vision ist starr und stur, und nichts wird daran modifiziert.
Ja, Kevin, sehr, sehr interessant, weil du hast jetzt was gesagt, was glaube ich ganz wichtig ist. So kurz im Nebensatz, ja, wahrscheinlich hat man eh schon irgendein Produkt im Kopf. Und ich glaube, das ist was auch genau die Gefahr ist. Und was ich ganz anders machen würde, ich habe das selbst bei mir bei meinem ersten Versuch mit dem Kunden so gemacht, dass ich ein Produkt oder Service, Dienstleistung im Kopf gehabt habe. Und ich habe mir auf die schon ja, ich habe mir eigentlich selbst eingefangen in das Produkt und Service. Und was ich jetzt machen würde, ist, ich würde auf Teufel komm raus versuchen, dass ich meine Annahme, dass mein Produkt oder Service das Richtige ist, zu widerlegen. Und da gehört einerseits dazu, dass ich wirklich das Erste, was ist, also wirklich mit Leuten, dass ich rausgehe, bevor ich irgendwas niederschreibe, bevor ich irgendwas ja, plane oder etc., sondern dass ich wirklich schaue, wenn ich mir die großen Probleme und mögliche neue Wege, wie man sowas lösen kann, bevor ich überhaupt ein Produkt oder Service detailliert denke. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich rede mit den Leuten da draußen. Wie sehen diese die Probleme? Was sind für sie mögliche Lösungen? Und ich lasse sie selbst einmal reden, lasse sie selbst einmal ihren Beitrag dazu leisten. Und ich höre nur einmal zu und sammle diese ganzen Informationen und schaue dann, okay, welche Produkte oder Services könnte ich daraus anbieten und nicht auf eine Sache schon festgefahren sein. Ich glaube, das ist was, was oft ein großer Fehler ist beim Gründen, auch verständlicherweise, man verliebt sich zu schnell sozusagen in die Idee und anstatt, dass man objektiv schaut, ist das das Richtige, sucht man eher nach Bestätigung und das ist ein großer Fehler überhaupt am Anfang.
Stimme ich dir absolut zu, wäre eigentlich auch in abgeänderter oder ähnlicher Form auch ein zweiter Schritt gewesen. Und zwar heißt das, glaube ich, der Moms-Test. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, ja.
Und da sagst du im Endeffekt gerade für die Zuschauer, soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, fremden Menschen fragst sie, was wollen sie, was brauchen sie, oder? Ohne wirklich dein Produkt in den Vordergrund zu rücken. Damit sie da wirklich nicht schonend dir gegenüber gleich Feedback geben, weil das ist eigentlich eine Gefahr, wenn man seine Business-Idee irgendwelchen Menschen präsentiert. Und selbst wenn es Menschen sind, die man eigentlich nicht unbedingt kennt, oder? Sie neigen dazu, dir zuzustimmen und zu sagen, hey, die Idee ist gut oder wird was, super. Genau das ist ja eigentlich das Problem. Und deswegen.
Ja, also das ist definitiv eine Empfehlung auch von mir, da gibt es ein Buch dazu zum Moms-Test und nur vielleicht zur Erklärung, der Hintergrund ist daher, der Name einfach, wenn man, egal welche Idee oder welches neues Produkt das man hat und man geht sozusagen zur Mama und auch wenn die Idee komplett schrecklich ist, die Mama wird sagen, Ma, das ist super. Und in diese Gefahrenzone sozusagen läuft man auch rein, nicht nur wenn man die Mama fragt, sondern auch wenn man im Markt fragt, mit der Fragestellung oder wenn ich schon nur Fragen stelle, wo ich sozusagen gar keine andere Möglichkeit mehr offen lasse, außer eine Zustimmung, dann hat das nichts dazu mit Hypothesen testen oder weiterkommen, sondern ich fahre mich noch mehr fest in ein Produkt, was vielleicht in Zukunft kein Potenzial mehr haben wird.
Das ist ja, glaube ich, auch die Gefahr bei der Primär- und Sekundärforschung, also wenn man wirklich recherchiert oder Umfragen selbst erstellt, dass man dann tendenziell Fragen stellt, wo man eh schon weiß, 90% antworten, so. Das macht dann einfach keinen Sinn.
Genau. Also und vielleicht zu dem noch hinzu als nächsten Schritt, was ich machen würde, also wenn ich, sobald ich da diese Berichte oder diese Erfahrungen, diese Stimmen sozusagen gesammelt habe und ich eine Idee habe, welches Produkt oder Service das Problem lösen kann, würde ich zwei Dinge machen. Erstens, so schlank wie möglich das irgendwie testen und das ganze User Experience, Design, whatever, ob das jetzt Plattformprogrammierung, das ganze Schnickschnack beiseite lassen, sondern ich will wirklich nur den Product Market Fit testen, beziehungsweise mein Solution und Problem Fit am Anfang. Also passt meine Lösung überhaupt zum Problem und dann zweitens passt das Produkt oder der Service explizit für den Kunden. Und das würde ich so schlank wie möglich testen. Also wirklich super Buch ist da auch vom Eric Ries. Ich habe es gerade zufällig da, weil ich halt was nachlesen muss.
Der Lean Startup.
Der Lean Startup, was ich auch sehr empfehlen kann. zum Lesen. Und der zweite Punkt, was ich dann machen würde, ist so schnell wie möglich eigentlich schauen, mich mit einer Community zu umgeben oder vorhandene Communities zu meinen Gunsten nutzen und mich mit Menschen umgeben, die mir weiterhelfen können, beziehungsweise die ja ein wichtiges Feedback dazu beitragen können und die dem ganzen Bereich weiterhelfen können. Nicht, dass ich jetzt sage, okay, das Erste ist, dass ich jetzt ein Gründungsteam zusammenstelle. Das ist meine persönliche Meinung, dass das allgemein eher zu früh gemacht wird. Das viel Wichtigere ist einfach, dass man schaut, okay, zu dem Purpose findet man auch Menschen, die denselben Purpose damit teilen und die das auch nach außen tragen, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Und das wär sozusagen der nächste Schritt, was ich machen würde.
Ja, MVPs sind auf alle Fälle ein großes Thema. Was ich eventuell vorher machen würde, oder was ich vorher machen würde, an meiner Stelle wäre jetzt, ich würde zuallererst mal einen One-Pager schreiben, weil wenn ich meine Business-Idee, mein Konzept nicht auf einer kurzen, knackigen Seite zusammenfassen kann, dann ist schon trotz Kundenfeedback immer noch was falsch. Mal das zu lassen, dass ich das für mich mal cool zusammenfassen kann und daraus eventuell einen Elevator-Pitch auch generieren kann, weil das ist das A und O. Und mit dem dann würde ich dann direkt schauen, ob ich einen potenziellen Erstkunden finde, der das Projekt vorfindet oder währenddessen finanziert. Weil ich habe mitbekommen von erfahrenen Unternehmern, dass sie Projekte oder Plattformen oder Apps, was auch immer, es kommt natürlich, wie gesagt, ganz auf die Idee drauf an, das darf man nicht vergessen. Teilweise noch gar nicht haben, maximal ein, keine Ahnung, wirklich grundlegendes Konzept. Dass sie dann sagen, hey, wir haben das schon, jetzt ich würde nicht lügen, aber ich würde es halt einfach so verkaufen, dass es schon weiter ist. Das gehört halt einfach auch irgendwie dazu. Und wird halt dann daraus versuchen, das dann währenddessen so zu finanzieren, dass der Kunde mit dem Produkt wirklich maximal zufrieden ist. Wirklich auf diesen Kunden trimmen, auf seine Bedürfnisse und wirklich schauen, kann ich mit dem Produkt, was jetzt der Kunde zumindest teilweise finanziert, das ganz wird das nicht finanzieren. Funktioniert das, weil das ist schon der erste Proof of Concept. Und dadurch habe ich dann auch meinen ersten, ich sage jetzt mal MVP, mehr wird es eh nicht sein, oder MAP, Minimal Awesome Product. Und ja, also natürlich muss man da halt schauen, dass man dem Kunden gegenüber natürlich ein bisschen ist. Also das ist für mich immer oberste Priorität. Da muss man da halt irgendwie die Grätsche finden zwischen einfach gut verkaufen, oder? Und trotzdem maximal transparent sein. Das ist glaube ich, da dann die Challenge. Und das ist das, wo ich, glaube ich, jetzt noch am ehesten hingehen würde. Wenn es möglich ist.
Also, sehr interessant, interessanter Punkt. Und ich verstehe den Ansatz. Die Gefahr, die ich darin aber sehe, ist, wenn man zu schnell sozusagen einen Kunden, einen Sponsorkunden findet, macht man das Produkt für den einen Kunden. Und man vergisst, dass man, um langfristig erfolgreich zu sein, braucht man ein skalierbares Produkt und einen skalierbaren Service, der für den Markt nützlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu bald, am Anfang ändert sich immer alles, nur das auch mal noch zu feststellen, nur weil ich jetzt das erste Mal ein Feedback von Kunden bekommen habe und jetzt den ersten Low-Fidelity-Prototype oder Testing gemacht habe, das wird nicht mein Endprodukt sein. Und das Problem, was man eben darin sieht, ist, oder was ich darin sehe, ist, man fokussiert sich, man glaubt, das ist schon das Endprodukt. Und man steckt dann 3 Monate oder 4 Monate Development-Zeit rein mit den Kunden, weil er zahlt ja auch. Und man freut sich, weil man hat sozusagen den ersten Kunden und dann ist das Produkt fertig und dann stellt man fest, das Produkt, so wie es jetzt existiert, das kann der Kunde nicht brauchen. Und das ist dann die Riesengefahr, weil man nicht genügend, nur weil ein Kunde kauft, heißt das nicht, dass der Marktbedarf da ist. Darum, das ist meine Meinung, bevor dass ich jetzt sage, okay, ich entwickle das dann am ersten Kunden und fokussiere mich speziell auf den Kunden, würde ich schauen, dass ich ein größeres Feedback zu meinem ersten Konzept, zu meinem ersten MVP reinbekomme. Schau, was noch weiterhin verändert werden muss, was wirklich den Nagel auf den Kopf trifft, sozusagen. Und würde dann schauen, okay, ist das Produkt, das war so den nächsten Prototyp, was ich gemacht habe, kann ich damit mehrere Kunden erreichen, die daran interessiert sind? Und solange dies nicht gegeben ist, ist meiner Meinung nach einfach die Marktfähigkeit nicht gegeben vom Produkt. Und da sehe ich einfach die Gefahr, wenn man zu schnell auf einen Kunden aufspringt und für den einen Kunden etwas entwickelt.
Aber der erste Punkt von uns beiden war, dass wir schauen, dass wir ein bisschen Feedback bekommen.
Ja, ja.
Also im Endeffekt, ich stimme dir absolut zu, nur wie gesagt, das habe ich ja schon vorher zumindest grundsätzlich erstmal abgetastet im Markt. Und wie sich meinen ersten Testkunden finde, habe ich sowieso wahrscheinlich schon 100, 200 gefragt. Und habe da auch wieder Feedback sammeln können. Und wenn ich eigentlich ein Softwareprodukt baue für einen Kunden und gleichzeitig im Kopf habe, hey, ich habe durch meine Vorforschung, meine Vorrecherche, zweiter Vorumfragen, was auch immer, mitbekommen, der Bedarf ist grundsätzlich da. Also wie gesagt, extrem wichtiger Punkt, was du gesagt hast. programmiere ich die Software mit geringfügigen Anpassungen danach weiterverkaufen kann. Wenn ich da gewisse dynamische Elemente brauche, dann ist das vielleicht unter Umständen etwas, was andere Kunden auch brauchen, nur halt eben wieder anders. Das gibt es dann eventuell wieder ein bisschen Leverage, ein USB auch wieder. Und wie gesagt, das ist nur ein Ansatz. Es kommt wirklich aufs Businessmodell an. Ich habe das so auch noch nie ausprobiert. Oder beziehungsweise ich probiere es gerade jetzt aus. Entsprechend kann ich dir da jetzt noch keine praktische Erfahrung geben. Nur, dass ich es jetzt eben so machen würde oder mache. Und
ja.
Ob es eine gute Entscheidung war oder nicht, sehe ich dann auch nicht.
Ich meine, Kevin, im Grunde genommen sind wir uns da sehr einig. Das Wichtige ist, dass man möglichst viel Feedback und Stimmen reinbekommt und auch wirklich nachdenkt, wie das Produkt oder wie der Service die Probleme von einem Großteil von den Leuten lösen kann. Und nicht sozusagen ein Projekt für einen bestimmten Kunden zu machen und die großflächige Adaption von dem Produkt oder vom Service zu vergessen. Wenn das gemacht worden ist, bin ich gekommen bei dir, ist das sicher eine gute Vorgehensweise.
Ja, alle Fälle. Also man muss sich natürlich überlegen, ob das alles stimmig zusammenpasst. Und dass das Produkt natürlich nicht zu spezialisiert ist auf den Kunden. Das ist natürlich eine Riesengefahr. Also da 100% bei dir. Was man sich natürlich im Vorfeld vielleicht auch überlegen sollte, ist das jetzt ein Nischenprodukt? Oder möchte ich da wirklich eine ganz kleine Branche vielleicht abstecken und sagen, das sind meine Kunden? Oder möchte ich wirklich eine breitere Masse ansprechen? Ja, auch abhängig davon muss man vielleicht dann auch eben diese Entscheidung auch anders treffen. Ja, wie gesagt, Ich würde es auf gar keinen Fall zu spezialisiert auf den Kunden machen, da geht es vielmehr darum, dass ich extrem viel Risiko eigentlich aus dem Projekt schon rausnehme und sage, schau, der MVP wurde finanziert. Ich muss natürlich zum Verkaufen, brauche ich ja auch schon etwas. Das gehört da eh schon alles wieder irgendwie dazu, nur ist es halt wahrscheinlich weniger als wie ein eigentlicher MVP. Das ist natürlich auch klar. Aber wie gesagt, praktische Erfahrung zu dieser Herangehensweise kann ich jetzt anderen geben. Das kann absoluter Blödsinn sein. In ein, zwei Jahren ist es noch mehr.
Genau, ja, wir reden später nochmal drüber.
Ja.
Vielleicht, wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind eh schon ziemlich am Ende, vielleicht noch am abschließenden Punkt, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, ist die ganze Frage, wenn man was alleine startet, wie schnell soll man sich jetzt ein Gründerteam zusammensuchen, wie wichtig ist es, gibt es einen guten Zeitpunkt, gibt es einen schlechten Zeitpunkt, wie schaut es mit der finanziellen Aufteilung aus, etc. Und da ist auch meine persönliche Meinung, ich weiß, dass da wahrscheinlich viele widersprechen werden, aber ich würde am Anfang schauen, dass ich nicht so schnell mal Leute ins Boot hole, die fix zum Beispiel eingestellt sind oder Anteile vom Startup haben. Weil ich glaube, vor allem am Anfang ist alles so dynamisch, man weiß ja nicht einmal wirklich, wo die von der Idee am Anfang bis zum ersten Prototyp und bis zum ersten Produkt am Kunden kann das ganz anders ausschauen, was man eigentlich macht. Und die Gefahr ist natürlich dann, dass dann am Anfang die Leute eine bestimmte Vorstellung gehabt haben und nach einem halben Jahr sieht das ganz anders aus. Und dann entstehen die Streitigkeiten oder Probleme. Und ich glaube, man kann heutzutage wirklich ganz, ganz super den Bedarf zum Beispiel wenn man selber jetzt nicht so, zum Beispiel so wie ich bin, kein Programmierexperte oder kein Technikexperte im Programmiersinne, dass ich mir das Wissen und diese Fähigkeiten einfach on demand sozusagen zuhole, weil ich zum Beispiel mit dir zusammenarbeite. Mhm. Und da gibt es auch Lösungen, wo ich sozusagen noch nicht ein Unternehmen separat gründen muss, wir zwei, sondern wo man auf Projektbasis sozusagen zusammenarbeiten kann. Mhm. Und es gibt da einfach viel mehr Flexibilität am Anfang und Möglichkeiten, wirklich deine Vision auch voranzutreiben.
Da gibt es für mich eigentlich nichts zu widersprechen, weil zuerst gesagt hast, werden jetzt viele dagegen sein. Also wie gesagt, ich höre mich doppelt. Also ganz wichtig ist definitiv, dass man aufpasst, wen man sich ans Boot holt. Die Vision muss auf alle Fälle übereinstimmen, deswegen habe ich als ersten Schritt der Schulter gesagt, da steckt man sich ab, das bleibt so. Und jeder, der was eben nicht eine ähnliche Vision für sich als wichtig oder, ich sage jetzt mal, emotional relevant genug feststellen kann, oder? Den kann man auch einfach langfristig nicht im gleichen Startup haben. Ein Startup lebt halt einfach von der Vision, von der Energie. Das zudem, und wie du schon sagst, ich würde auch extrem lange, so lange wie möglich alleine bleiben. Und erst wenn ich wirklich den Demand habe für einen Gründer, für einen Co-Founder, wenn ich den überhaupt habe, das kommt natürlich ganz drauf an, dann würde ich mir maximal einen im Extremfall, wenn es wirklich zwei extrem hochkompetente Menschen sind, zwei dazu holen. Mehr nicht. Und ja, wie gesagt, idealerweise auch allein. Es macht eigentlich nur Probleme, wenn der Co-Founder nicht wirklich einen extremen Mehrwert mit ins Unternehmen bringt. Das ist auf jeden Fall okay.
Naja, Kevin, dann würde ich sagen, danke. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Fragen haben, auch zum Gründen oder oder allgemein zu der ganzen Thematik, was wir diskutiert haben. Ich glaube, wir sind beide immer offen für Gespräche und auch gerne dabei bereit, kurz ein privates Gespräch mit unseren Zuhörern und Zuhörern zu führen, um da eventuell ein paar Erfahrungen und ein paar Tipps auszutauschen. Sonst würde ich sagen, danke, freuen wir auf nächste Woche, Kevin, und ja, bis zum nächsten Mal.
Mich hat auch gefreut, danke an alle Zuschauer, danke Simon. Und ja, schreibt uns euer Feedback vielleicht noch in die Kommentare, by the way, damit wir uns eventuell weiter verbessern können, weiterentwickeln. Und vielleicht habt ihr auch einen Themenvorschlag fürs nächste Mal, weil wir sind da meistens sehr agil und dynamisch, wenn es um die Themenwahl geht. Und ja, danke euch und macht es gut.
Ciao.